Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Der Podcast.
Wenn man einen Schritt zurücktritt, sieht man manchmal Dinge etwas klarer. Dann wird vielleicht so ein bisschen der Kontext deutlich. Und das hilft dann beim Einordnen. Also, der britische Independent spricht von der AfD zum Beispiel als Right-Wing Anti-Migrant Party und nennt Frauke Petri in einem aktuellen Artikel die gefährlichste Frau Deutschlands. Jetzt hat gerade England auch eine ganz eigene Haltung in Flüchtlingsfragen natürlich. Aber das Ganze ist ja auch kein Negativwettbewerb, so ein bisschen nach dem Motto, ihr macht's aber auch schlecht. Es zeigt eigentlich nur eines. Es macht deutlich, das, was hier in Deutschland passiert, wird auch von anderen wahrgenommen. Es verändert uns, es verändert Deutschland, es verändert vielleicht sogar sowas wie Europa. Und die Wahlen am Sonntag, das ist nur ein aktuelles Beispiel, haben dazu nochmal beigetragen. Kübra Gümüşay, Kübra, hast du am Sonntagabend geschaut um 18 Uhr, was die Wahlergebnisse angeht?
Ja, ich habe sie ehrlich gesagt sehr frustriert verfolgt, die Ergebnisse. Ich habe sie nicht live verfolgt und war dann ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht. Mir hat aber auch deutlich gemacht, dass wir mehr mobilisieren müssen, dass wir Fragen stellen, dass wir in die Zukunft schauen, dass wir bestimmen, worüber wir sprechen und das diskutieren.
Und dafür haben wir heute Abend eine Stunde Zeit. Du bezeichnest dich selbst als Bloggerin, Journalistin, Aktivistin, Feministin, du bist Muslima, trägst Kopftuch und deshalb haben wir die Sendung mal genannt. Darunter steckt immer ein kluger Kopf. Kübra Gümüşay ist heute Abend zu Gast in eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Die Radio Wissen.
Die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Kübra Gümüşay ist zu Gast. Kübra, am Anfang ist das immer so, wir haben einen Umschlag. In diesem Umschlag stehen drei Aktivitäten drin, von denen ich auch noch nicht weiß, was diese Aktivitäten sind. Mhm. Und die Herausforderung für unseren Gast ist immer, dass du dir aus diesem Umschlag, beziehungsweise auf dem, was dann da draufsteht auf dem Zettel, eine Aktivität aussuchen musst. Also okay. Du darfst sagen, was du am liebsten machen möchtest. Und ich habe mir den Zettel gerade mal mit reingeholt und umgedreht. Und unter erstens steht da, einen Ausflug zu machen nach Rossano in Kalabrien ins Lakritzmuseum. In Klammern steht da, dort wächst angeblich wildes Süßholz, aus dem man dann Lakritz gewinnen kann, von dem Kübra hoffentlich noch gerne isst. Die Julia hat das recherchiert. Offenbar isst du gerne Lakritze.
Total gerne. Nur kam mir dann die Schwangerschaft dazwischen im letzten Jahr, wo ich meinen Konsum deutlich reduzieren
musste. Darf man das
musste.
Nicht als Schwangere?
Ja, irgendwie, da gibt es dann so, man ist ja übervorsichtig heutzutage und das Internet sagt ja bei jeder einzelnen Nahrung den Tod voraus. Aber genau, und dann habe ich mir das ein bisschen reinreden lassen, dass es anscheinend geburtseinleitend sei und man möchte ja nicht zu früh das Kind gebären.
Das heißt, in der letzten Woche kannst du dann noch ordentlich Lakritz essen.
Leider kam er zu früh, deshalb hatte ich nicht die Gelegenheit. Aber genau, und jetzt habe ich jetzt kürzlich wieder angefangen mit Lakritze und merke so, okay, das ist fantastisch, Hummus, und ich muss wieder zurück und meine Sucht vollkommen ausleben. Aber genau, ich hatte sozusagen so einen erzwungenen Entzug vom Lakritz.
Oha. Unter zweitens steht, Kübra zeigt ihr Heimatviertel in Hamburg.
Ja.
Was ist dein Heimatviertel in Hamburg? Wo kommst du her ursprünglich?
Also in Hamburg komme ich her. Ich bin geboren im Osten, Hamburger Osten. Habe dann meine ersten Kinderjahre im Hamburger Westen verbracht, in Altona. Und bin dann wieder zurück. Und ist quasi so ein bisschen durchmischt. Aber ich muss sagen, jetzt wo ich wieder zurück bin in Hamburg, nach 4 Jahren im Ausland, in England, merke ich, dass ich dort viele Heimatgefühle habe, aber gleichzeitig auch im Hamburger Westen. Und das liegt unter anderem daran, dass wir unser Leben auch immer hier aufgeteilt hatten. Also meine Familie ist hauptsächlich im Hamburger Osten, aber mein Vater hatte seinen ersten Laden hier in Hamburg immer in Altona auf dem Schulterblatt. Das ist so eine sehr belebte Straße. Und diese Straße hat sich natürlich über die Jahre sehr verändert, gentrifiziert. Das heißt, so von dem alten Arbeiter... Geruch ist da wenig geblieben, es sind sehr viele so Ketten eingezogen, viele große Konzerne und Co. Und aber das sind so alles Dinge, wo ich viele Erinnerungen habe.
Es sind auch tatsächlich, du sagst ein großes deutsches Wort, Heimat, ist für dich schon das passende Wort auch in dem Zusammenhang?
Ja, also die Menschen sind für mich Heimat und Orte können für mich Heimat sein, aber so nicht ein ganzes Land. Also es sind spezifische Orte, spezifische Menschen, die für mich Heimat bedeuten.
Land wäre zu groß.
Genau, also es sind so in verschiedensten Ländern dieser Welt habe ich Orte, wo ich mich heimisch fühle. Hm. Und ich glaube, heutzutage ist das, erleben das immer mehr Menschen, dass sie merken, dass Heimat ein sehr diffuser Begriff ist und jeder ihn unterschiedlich definiert. Für mich ist tatsächlich Heimat verschiedene Menschen und verschiedene Orte, Gerüche. Wir haben lange in Oxford gelebt und wenn ich dann in Oxford bin und dann zum Beispiel im Magdalen College bin, das war das erste College, wo mein Mann unterrichtet hat. Und wenn ich da die Gänge runtergehe und da ist so eine alte Kirche und wenn ich da reingehe, dann fühle ich Heimat. Weil das war dann unser erstes Jahr, das wir dort verbracht haben als verheiratetes Ehepaar. Und
gute so gemeinsame Erinnerungen.
Genau, in der Kirche.
Drittens steht gemeinsamer Besuch beim Heimspiel eines Londoner Fußballclubs deiner Wahl. Ich müsste zahlen, steht hier.
Das ist, also Fußball ist für mich überhaupt nicht reizvoll.
Gar nicht?
Gar nicht, null.
Du kommst aus Hamburg, hast in Oxford gelebt, was nah an London dran ist und dann ist das, spielt das keine Rolle für dich?
Null. Für mich ist Fußball tatsächlich, also auch Sport im Allgemeinen, also das Zusehen beim Sport, ich habe da noch nicht Blut geleckt. Aber ich war auch ehrlich gesagt noch nie bei einem richtigen Fußballspiel, so im Stadion, wo dann Leute grölen und mitfiebern. Deshalb habe ich vielleicht einfach noch nicht Blut geleckt. Vielleicht kommt das noch, aber hört sich gerade überhaupt nicht reizvoll aus. Da gehe ich lieber ins Museum und esse Lakritz.
Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Lakritze, zwischen dem Heimatviertel in Hamburg oder dem Fußballspiel, Fußball höre ich es eher raus, wofür würdest du dich entscheiden?
Ja, Lakritz kann halt in hohen Maßen auch abführend wirken, deshalb würde ich, glaube ich, einfach mal so eine Heimattour machen und mal durch meine Viertel führen.
Und wenn wir dann irgendwie im Café landen, wo eine Toilette anwesend ist, dann kann man auch noch zwischendurch ein bisschen Lakritz essen.
Ja, genau.
Die Radio Wissen, eine Stunde Talk über Gümmelscheiß heute Abend zu Gast.
Die Radio Wissen,
eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Ich zitiere mal, das ist, glaube ich, dein letzter Tweet oder dein jüngster Tweet, Kübra. Da steht, Stöhn in Sternchen kann sich jetzt bitte nicht, in Großbuchstaben, das ganze Land mit den hirnrissigen Ideen von AfD beschäftigen und stattdessen 1 bis 2 Erklärbären hinschicken. Kübra, was müssen wir denen erklären? Oder was müssen wir erklärt bekommen?
Also ich habe immer das Gefühl, die AfD ist so wie der Neue in der Klasse, kurz vorm Abitur, der dann so Fragen aus der 4. Klasse stellt. Und dann alle aufstehen und sagen, boah, das hatten wir schon, Google doch einfach. Und jetzt sind die jetzt wieder aufgekommen mit Forderungen, zumindest die AfD in Berlin, dass man Schülerinnen und Schülern und Studentinnen und Studenten, nur Schülerinnen und nur Studentinnen das Kopftuch verbieten soll. Da denkt man sich so, da waren wir schon, das ist so alt und sorry, wir haben keine Zeit, euch jetzt alles zu erklären. Könnt euch bitte einfach mal hinsetzen, lesen und mal herausfinden, weshalb man sich früher dagegen entschieden hat, weshalb das nicht eine sinnvolle Idee ist. Ne? Ich habe einfach keinen Bock und keine Lust, mich hinzusetzen und denen zu erklären oder an dem Land, einer ganzen Nation dabei zuzusehen, wie alle sich jetzt diesem Problemkind hinwenden und ihnen Selbstverständlichkeiten erklären. Denn
weil das Energie von anderen Sachen abzieht oder was ist deine Sorge?
Weil dann die Frage zu einer legitimen Frage wird.
Aber wenn man sozusagen sagt, ja, stimmt, es ist auch eine Frage.
Genau, das, als wäre es tatsächlich etwas, wo wir hätten Zeit aufwenden müssen, als würden sie jetzt die richtige Frage zur richtigen Zeit stellen, als sei das etwas, was unser Land voranbringt und unsere Diskussionen voranbringt, als würde das eine Frage sein, die unsere Gesellschaft positiv mitgestalten kann. Und jetzt hat uns die AfD eine neue Aufgabe gegeben, lasst uns jetzt gemeinsam mit der AfD dieses Thema diskutieren. Das ist nicht nachhaltig und vor allem führt es dazu, dass wir Selbstverständlichkeiten nun anfangen zu hinterfragen. Dinge, die wir seit Jahren, Jahrzehnten aufgebaut haben, nun einmal wieder über Bord werfen und so tun, als müsste man das alles nochmal neu diskutieren, neu austarieren, einen neuen gesellschaftlichen Konsens finden. Ich finde, bestimmte Dinge haben wir erreicht. Bestimmte Dinge können wir auch stolz sein als Gesellschaft. Und das sollten wir uns nicht nehmen lassen von Menschen in der AfD, die nun in einen Raum einen Raum kommen, wo bereits bestimmter Fortschritt ist und die nun all diesen Fortschritt durch ihre rückständigen, wirklich zum Teil rassistischen und rechtspopulistischen Positionen dann wieder über mehrere Jahre wieder zurückwerfen.
Aber heißt das ignorieren oder wie gehen wir dann damit um?
Ja, also ein, zwei Erklärbären hinschicken. Also ich finde wirklich, also ich würde jetzt am liebsten so einen Posten haben, bezahlten Posten, vielleicht so 5, 6 Personen, das ist eine Art, könnte ja auch so ein Mini-Ministerium sein, die sich dann die Aufgabe nehmen, diesen Menschen zu erklären, weshalb das wissenschaftlich, aber auch gesellschaftspolitisch und so weiter und so fort nicht sinnvoll ist. Also es klingt jetzt ein bisschen polemisch, aber um jetzt mal ganz ehrlich zu sein und auch die wahre Sorge dahinter ein bisschen herauszukristallisieren. Ich war jetzt in den vergangenen Wochen sehr viel unterwegs in verschiedenen Bundesländern und unter anderem halt auch in NRW, wo ich auf einem Kongress von einer Partei war, ich will jetzt nicht sagen welche, wo dann viele Lokalpolitikerinnen und Politiker so besorgt bestimmte Fragen gestellt haben, die alle in die Richtung gingen, wie können wir erklären, weshalb es wichtig ist, dass man Geflüchteten hilft? Wie können wir erklären, dass man in einer multikulturellen Gesellschaft so und so leben kann? Also sie mussten sozusagen Toleranz, Hilfsbereitschaft, freundliches Miteinander, vorurteilsfreies Miteinander, so Selbstverständlichkeiten, Ideale verteidigen. Mhm. Viele haben
auf einmal ist man in so einer defensiven Position, so nach dem Motto, ich muss dir erklären, warum ich eigentlich Selbstverständlichkeiten gut finde.
Genau. Und das fand ich war so schockiert, dass sie alle gerade in der Position sind, sich darüber Sorgen machen und sich damit beschäftigen, wie können ehrenamtliche Helferinnen und Helfer erklären und verteidigen, weshalb sie ehrenamtliche Hilfsarbeit machen. Also da denkt man sich so, in welcher Gesellschaft leben wir eigentlich, dass Menschen, die ehrenamtlich sich für andere engagieren, das verteidigen müssen. Und das ist der aktuelle Zustand dort. Und das hat mich so schockiert und hat mich dann auch erinnert an meine Erfahrungen oder auch die Erfahrungen der muslimischen Community im Allgemeinen, die über Jahre immer wieder sich gegen Rassisten und rechtsradikale Strömungen wehren mussten und ständig wirklich Energie und Zeit aufgewendet haben, einfach nur um Selbstverständlichkeiten zu diskutieren. Und kluge Köpfe, intellektuelle Köpfe und Energie und Zeit und Geld floss immer in diese Arbeit. Da konnte man in der Zeit, wo man alles sozusagen verschwendet hat auf diese Menschen, gar nicht eigene Position herausarbeiten und entwickeln. Kultur, Bücher, Romane, Filme, Dinge, die so
ein
wertvoll
Stück weiter,
sind.
Ein Stück weiter gehen würden auch.
Genau. Und all das wurde sozusagen eingeschränkt, war nur im eingeschränkten Maße möglich. Und ich sehe gerade, wie wir das Gleiche machen, wie wir uns sozusagen aufhalten lassen in unserer gesellschaftlichen progressiven Entwicklung durch vermeintlich wichtige Fragen, die eigentlich in ihrer Fragestellung schon uns große Sorge bereiten müssen.
Das Problem ist aber dann tatsächlich, also wenn unsere Gesellschaft so weit wäre und wir würden das also alle unterschreiben und da gibt es ja auch einen Großteil von Menschen, die das unterschreiben würden, dann hätten die aber keine paar 20% in gewissen Bundesländern. Das Problem ist ja, in Anführungszeichen Problem vielleicht oder vielleicht auch nicht in Anführungszeichen, dass da eine Menge an Bevölkerung auch dranhängt, die ja sozusagen mit auf diese Bremse tritt.
Ja, genau, aber das liegt
was
daran.
Was machen wir damit?
Ja, also ich finde, dass sehr deutlich gemacht werden muss, wo unsere demokratischen Grenzen sind. Und wir müssen negativ sanktionieren gesellschaftlich.
Mach mal konkret.
Also zum Beispiel, die Empörung muss eine unglaublich große sein, wenn wieder vor einer Moschee ein Schweinsfuß hängt. Die Empörung muss eine riesengroße sein, wenn wieder ein Flüchtlingsheim brennt. Und zwar nicht nur so, wie das jetzt in den vergangenen Monaten immer geschehen ist, so eine Art, man nennt das ja Slacktivism, so, sozusagen so ein Aktivismus im Netz, wo man sich darüber empört und etwas anklickt oder eine Petition anklickt.
Das
oder
darf
so
in der realen Welt ankommen, sozusagen.
Da muss einmal das ganze Land innehalten und da braucht man eine Trauerminute. Ja, also da müssen wir einmal trauern, dass wir unsere Demokratie, unsere Gesellschaft wieder einen Zustand hat, wo mehrmals im Monat Geflüchtetenheime brennen. Ein Anschlag verübt, nicht das. Ne? Ja. Das muss ein so großer Schock sein und das tun wir und das vermitteln wir, indem wir alle gemeinsam bedacht und bewusst unseren Schock kommunizieren. Das haben wir nicht ausreichend getan. Wir haben, weil darüber werden ja soziale Normen
festgelegt und geprägt.
Genau,
ja.
Ne? Also zum Beispiel, wenn im Bus jemanden rassistisch beschimpft und alle Umstehenden einfach nur schweigen,
weggucken, ja.
Genau, dann hat man nicht einfach etwas ignoriert, sondern man hat damit indirekt diese Tat unterstützt.
Ah, das heißt, in dem Moment ist Passivität auch eine Art von Mittätertum sozusagen, ein bisschen zugespitzt ausgedrückt.
Das Unterlassen von Zivilcourage ist immer, 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 immer ein Zustimmen. Und es würde ja ausreichen, wenn man in so einer Situation ganz laut zischt und den Kopf schüttelt, was ja was vielleicht eine urdeutsche Gestik ist, ja. Also wenn man einmal das aus dem Schrank kurz holt und Kopf schüttelt und laut macht, das ist schon ausreichend. Denn um ehrlich zu sein, wenn man mit Menschen spricht, die betroffen sind von solchen Übergriffen in Bus und Bahn, was am meisten wehtut, ist nicht, dass es passiert,
sondern
ist,
dass alle anderen weggucken.
Genau. Ja. Das tut viel mehr weh. Und wir müssen uns der Macht, der besonderen Macht, der Gestik, der Kommunikation von Empörung, Schock, bewusst sein. Denn damit formen wir unsere sozialen Normen. Damit sagen wir, was wir gut finden, was wir nicht gut finden. Und wenn all diese Tausenden von Menschen, die die AfD gewählt haben, wüssten, dass einige dieser Positionen, die von der AfD vertreten werden, so weit außerhalb dessen sich bewegen, was wir gesellschaftlich für vertretbar halten, dann würden sie das niemals tun. Denn wir Menschen sind alle darauf bedacht, wir möchten alle soziale Akzeptanz. Und wenn sie wüssten, dass
alle anderen das nicht gutheißen, dann würden sie sozusagen alleine schon, um sozial akzeptiert zu sein, da nicht mehr hingucken und das nicht mehr wählen.
Genau.
Ja.
Also das ist natürlich, klingt jetzt nicht wie die wichtigste politische Maßnahme, aber das ist etwas, was wir alle tun können, wo jeder Bürger und jede Bürgerin
ja, das kann ich mit in meinen Alltag nehmen.
Genau.
Ja.
Und das ist etwas, was wir verpasst haben. Und ich sehe das jetzt nicht nur bei der AfD, wir haben das oft verpasst. Aber ein Moment, wo wir das nicht verpasst haben, war zum Beispiel, als Pegida auf die Straßen ging.
Mhm.
Und das war der Moment, ehrlich gesagt, wo ich Deutschland sehr, sehr polarisiert erlebt habe. Aber ich habe Deutschland noch nie so polarisiert erlebt wie damals. Und seither hält dieser Zustand auch an. Aber ich war auch noch nie so hoffnungsvoll. Nämlich deshalb, weil Tausende von Menschen dann aufgestanden sind und Gegendemonstrationen veranstaltet haben. Weil diese Empörung darüber größer war, zum Teil in einigen Städten, als die Demonstration selber. Und das hat mir Hoffnung gemacht. Und das hat mir gezeigt, all die Menschen, die nicht diese Position vertreten, halten das, was wir bereits erreicht haben, für so wichtig, dass sie dafür auf die Straße gehen.
Wir dürfen uns nicht aufhalten lassen bei der eigenen Entwicklung.
Genau, genau. Ja. Und ich finde, wir müssen das tun. Die Mitte, diejenigen, die selbstverständlich in einer multikulturellen, multireligiösen, multiethnischen Gesellschaft leben, die das schätzen, die ihr Leben darauf aufbauen. Wir sind alle in der Pflicht, auf die Straße zu gehen. Wir sind alle in der Pflicht, uns zu empören. Wir sind alle in der Pflicht, unsere Sorgen, die wir ja auch haben, laut zu kommunizieren.
Dann lass uns gleich einmal darauf gucken, was wir denn tun können und wie wir auf die Straße gucken können. Auf die Straße gehen können, so vielleicht eher. Kübra Gümüşer ist heute Abend zu Gast in D-Radio Wissen. Eine Stunde Talk.
D-Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Kübra Gümüşer ist zu Gast. Kübra, ihr habt Anfang des Jahres nach der Kölner Silvesternacht den Hashtag ausnahmslos ins Leben gerufen. Also Hashtag ist vielleicht zu wenig. Es ist ein Hashtag, es ist eine Bewegung, es ist eine Erklärung, eine Kampagne, genau. Was ist der Kern für euch dahinter? Du hast vorhin gesagt, es geht auch ein bisschen darum, wieder ins aktive Handeln zurückzukommen und auch Dinge zu verteidigen. Geht es darum im Kern?
Im Kern ging es um verschiedene Dinge. Also kurz, um mal Revue passieren zu lassen, was geschehen ist. Nach der Silvesternacht gab es Berichterstattung über die Täter, die vermeintlichen Täter, mutmaßlichen Täter. Und die Berichterstattung hat sich vor allem fokussiert auf die vermeintliche Herkunft dieser Menschen. Und, was eigentlich passiert ist, seit Jahren und aber eigentlich schon Jahrzehnten, das ist so ein altes koloniales Bild, gibt es dieses Horrorszenario von diesen gewalttätigen, triebgesteuerten, aggressiven, schwarzen, nordafrikanischen Männern, muslimischen Männern, die über unser Land herfallen und unsere weißen Frauen reihenweise vergewaltigen werden. Das ist so dieses Horrorszenario aus der rechtspopulistischen Ecke, aber auch ein altes koloniales Bild. So, dann geschah die Silvesternacht und die Berichterstattung darüber. Und plötzlich schien sich diese furchtbare Prophezeiung zu bewahrheitet zu haben. Und das gesamte Land war für einen Moment in einer Schockstarre. Vor allem diejenigen, die nicht für dieses Horrorszenario stehen, die für differenzierte, besonnene Bilder stehen. Und diejenigen, die am lautesten waren in dieser Schockstarre oder nach dieser Schockstarre, waren Rechtspopulisten. Sie haben die Debatte vollkommen für sich vereinnahmt und Menschen, die vor der Silvesternacht noch Feministinnen ins lächerlich gemacht hatten und Themen oder das Wort sexualisierte Gewalt nicht einmal in ihrem Wortschatz hatten und im besten Fall verharmlost hatten, waren jetzt plötzlich an der Front für Frauenrechte und Verfechterinnen der Frauenrechte und taten so, als sei es jetzt nun ihr Verdienst und damit auch ihre Aufgabe, jetzt die Frauen zu verteidigen.
Fühlten sich berufen.
So, und da haben wir uns als Feministinnen zusammengeschlossen, um vor allem eines zu sagen: Wir lassen das, was geschehen ist, nicht instrumentalisieren. Wir lassen Feminismus oder sexualisierte Gewalt nicht instrumentalisieren für eure rechtsradikalen, rechtspopulistischen Parolen. Und zum anderen, wir stehen...
Da hang damals auch so eine Debatte dran, wie viele Flüchtlinge können jetzt noch ins Land und so weiter und so fort. Also es ging gar nicht mehr um die Frage, was ist in Köln eigentlich passiert, sondern es ging um tausend andere Sachen, die erstmal damit nichts zu tun hatten.
Genau. Und wir haben gesagt, wir stehen gegen sexualisierte Gewalt und Rassismus. Und jetzt kommt der Punkt. Ausnahmslos, immer und überall.
Also nicht nur auf speziellen Anlass hin.
Und nicht nur dann, wenn die Tat in ein bestimmtes Denkmuster passt. Nicht nur dann, wenn der Täter schwarz, das Opfer weiß ist. Immer. Und damit hat man ein ganz anderes Bild und eine andere Debatte, weil dann spricht man darüber, wie kann man gegen sexualisierte Gewalt vorgehen, was für nachhaltige Maßnahmen kann man ergreifen, was muss in unseren Bildungsinstitutionen sich bezüglich dieser Themen ändern, was muss in Grundschulen vermittelt werden, in Schulen vermittelt werden, was muss medial getan werden, was muss in den Beratungszentren getan werden, was muss die Polizei tun. Das sind dann plötzlich all diese wichtigen Themen, zu denen Feministinnen schon seit Jahren sprechen. Und dann wird deutlich, wer hat ein nachhaltiges Interesse, wer hat ein Interesse daran, diese Probleme nachhaltig zu mindern und wer möchte sie lediglich für die eigenen politischen Positionen instrumentalisieren.
Aber hast du auch das Gefühl, dass tatsächlich die damals eine Stimme erhoben haben und sich, sagen wir mal, den Augenblick genutzt haben, um sich zu profilieren, sind die da aus der Debatte dann auch wieder ausgestiegen, als das Thema nicht mehr virulent war, weil sie gesehen haben, ach, da kann ich mich nicht draufsetzen?
Na, was vor allem geschehen ist, dass diejenigen Politikerinnen und Politiker, die gegen diese Person anreden wollten, etwas hatten, worauf sie verweisen konnten. Eine starke Stimme aus der Zivilgesellschaft, die sich ganz klar gegen diese Instrumentalisierung positioniert. Und so konnte innerhalb der Politik mit der gleichen Vehemenz, mit der gleichen Stärke und Lautstärke dagegen argumentiert werden. Denn zuvor schien es so, als stünde die Masse hinter den rechtspopulistischen Politikern. Und so wurde deutlich, nein, die Zivilgesellschaft steht nicht hinter denjenigen, sondern sie steht hinter den Politikerinnen und Politikern, die schon seit Jahren sich auch in ihrer Politik mit dem Thema sexualisierte Gewalt beschäftigen, die Frauenrechte nicht nur dann kennen, wenn die Täter schwarz und die Opfer weiß sind, sondern...
Wenn es im Alltag eine Rolle spielt, zum
genau.
Beispiel eben auch.
Und das war, glaube ich, wichtig, denn wir haben ja eine unglaublich große Resonanz gehabt. Wir hatten innerhalb, also bevor das Ganze öffentlich wurde, bevor wir unser Statement veröffentlicht haben, haben wir das an verschiedene Personen geschickt, die wir kannten und haben innerhalb von wenigen Stunden 300 Unterschriften gehabt, Erstunterzeichnerinnen gehabt, von der Familienministerin über die Familienministerin Österreichs, Bürgerrechtlerinnen aus den USA, Feministinnen aus Großbritannien, Professorinnen und Wissenschaftlerinnen aus der ganzen Welt, also die Resonanz war unglaublich groß. Und als das Ganze öffentlich wurde, gab es dann innerhalb einer Woche 11.000 Unterschriften. Und dabei war das gar keine Petition, sondern man konnte, wenn man wollte, eine E-Mail uns schicken, um damit den Support zu zeigen, die Unterstützung zu zeigen. Und die Resonanz war unglaublich groß. Auch die mediale Resonanz war eine unglaublich große. Viele
Wir haben darüber berichtet, einfach viele genau, Medien.
Ja, und damit wurde deutlich, dass wir uns gesellschaftlich nach starken zivilgesellschaftlichen Stimmen sehnen, die mit der gleichen Vehemenz auftreten, mit der gleichen Sorge, mit der gleichen Lautstärke auftreten, wie diejenigen, die die AfD zum Beispiel als Referenz nutzen.
Hashtag ausnahmslos. Kübra Gümüşay hat ihn mit ins Leben gerufen Anfang des Jahres und ist heute Abend zu Gast in die Radio Wissen. Eine Stunde Talk.
Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Kübra, auf deiner Seite, ein Fremdwörterbuch, gibt es den jüngsten Artikel. Der ist überschrieben mit islamischer Feminismus, internationale Annäherung. Da geht es um eine Tagung, unter anderem von der Friedrich-Ebert-Stiftung, hat die mitorganisiert. Jetzt kann man wahrscheinlich auch die politische Partei erraten, von der du vorhin gesprochen hast. Gibt es eine Kernbotschaft, die du von so einer Tagung mitnimmst?
Also was vor allem sich herauskristallisiert hat, das waren ja vor allem Feministinnen, die in westlichen Ländern leben und Muslime sind, ist, dass es ist nicht den einen islamischen Feminismus gibt, sondern viele. Und vor allem wurde deutlich, dass viele Dinge mit reinwirken. Das heißt, sie müssen in ihrer Arbeit als islamische Feministinnen auch Rassismus mit berücksichtigen, Klassismus mit berücksichtigen, verschiedene andere diskriminierende Mechanismen in der Gesellschaft mit berücksichtigen. Und das hat mir nochmal vor Augen geführt, wie wichtig es ist, in einer Einwanderergesellschaft, wie wir in Deutschland eine sind, Feminismus neu zu definieren.
Das heißt, wir dürfen nicht isoliert da drauf gucken, ist es das, sondern wir müssen es in einem Netz von Themen sehen und verstehen?
Genau, also es kann jetzt nicht sein, dass Feminismus in Deutschland nur akademische, weiße Mittelbürgerfrauen mitnimmt, sondern Feminismus muss schwarze Frauen berücksichtigen, Frauen mit Behinderung berücksichtigen, Frauen mit Migrationshintergrund berücksichtigen. Wofür steht der Feminismus noch, wenn er verschiedene andere Frauen wie Frauen mit Migrationshintergrund und schwarze Frauen und Frauen mit Behinderung nicht mitnehmen kann? Dann ist das für mich kein Feminismus mehr. Denn in unserer Gesellschaft wirkt ja nicht alles isoliert. Es gibt ja nicht nur Sexismus, sondern eine schwarze Frau erlebt Sexismus und Rassismus. Eine Frau mit Behinderung erlebt Sexismus und Diskriminierung aufgrund ihrer Behinderung. Das wirkt ja alles zusammen. Das heißt, in einer Gesellschaft, in einer komplexen Gesellschaft, wie wir uns ja befinden, muss man diese verschiedenen Faktoren mitdenken, zumindest im Idealfall mitbekämpfen. Das heißt, eine Feministin muss sich auch auseinandersetzen mit dem Thema Rassismus, mit dem Thema Klassismus, Antisemitismus, Homophobie. Das sind alles Dinge, die mit reinwirken müssen. Natürlich kann jetzt nicht jede Feministin eine Antirassistin werden, die sich mit ihrer gesamten Energie dem Thema widmet. Aber zumindest sollte man keine rassistischen Stereotype reproduzieren. Zumindest sollte man nicht Teil derer sein, die diskriminierend sind. Und das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt, an dem sich auch der Feminismus oder die Feminismen in Deutschland befinden. Es wird deutlich, wer ist zeitgemäß, wer berücksichtigt die aktuelle Situation in unserem Land und wer prägt die Zukunft mit. Und das ist ein wichtiger Moment, an dem wir uns befinden. Auch bei Ausnahmslos zum Beispiel, wir sind ein Zusammenschluss von vielen verschiedenen Feministinnen. Da sind schwarze, muslimische, weiße, homosexuelle, ältere Feministinnen, Feministinnen mit Behinderung, mit Migrationshintergrund. Die gesellschaftliche Vielfalt ist in einigen Punkten einfach dort repräsentiert worden und widerspiegelt worden. Und das widerspiegelt sich auch in der Art und Weise, wie wir arbeiten. Wir versuchen zu berücksichtigen, welche anderen Faktoren mitwirken.
Das heißt aber auch, so eine Bewegung braucht immer auch ein Abbild der Gesellschaft, und zwar in Gänze, so nah das eben geht.
Genau. Und zwar deshalb, weil nur dann nachhaltige Arbeit betrieben werden kann. Also um ein Beispiel zu geben, ich will jetzt nicht sagen, wer. So,
die aber, SPD? Ach nee.
Das war übrigens nicht die SPD, die
so,
ich
okay.
meinte.
So,
aber,
ich dachte wegen Friedrich-Ebert-Stiftung.
Hätte es passen können. Aber ich war kürzlich auf einer Tagung, wo ich vor einem Publikum saß, das eigentlich hätte SPD-Publikum sein müssen, aber ich glaube, es war AfD, aber egal. Jedenfalls saß da...
Wählerwanderung.
Jedenfalls saß da eine Feministin einer ganz bestimmten Generation, eines ganz bestimmten Schlages, so eine ältere Feministin, ich will jetzt auch nicht die Zeitschrift nennen, von der sie stammt, aber ich glaube, man kann sich das denken. So, jedenfalls hat sie zum Beispiel verteidigt, dass in bestimmten Schwimmbädern nun geflüchtete Männer keinen Zugang mehr haben. Mhm. Und das finde ich einen himmelschreienden Skandal. Denn das macht deutlich, erstens, das ist keine nachhaltige Lösung. Damit wurde das Thema sozusagen nur territorial gelöst. Dort in diesem Schwimmbad wird es keine sexuellen Übergriffe von geflüchteten Männern geben, weil sie nicht reinkommen.
Aber es ist keine prinzipielle Lösung.
Es ist keine prinzipielle Lösung, es ist auch keine Lösung für nicht geflüchtete Männer, die sich dort die sexuell übergriffig werden. Ne? Das ist sozusagen nur eine rein territoriale.
Und was machst du mit denen, die da leben, vielleicht wie Flüchtlinge äußerlich aussehen, weil die aus demselben Land kommen, aber deutsche Staatsbürger sind?
Genau, zum Beispiel. Oder woran erkennt man, dass jemand geflüchtet ist? Also,
müssen die das nicht auf dem T-Shirt tragen.
Oder auf die Stirn ihren Pass kleben. Das ist eines. Das zweite ist, was ist mit geflüchteten Frauen? Hm. Wer schützt sie? Und ich finde, Feminismus heute in einer Einwanderergesellschaft muss mitdenken, welche verschiedenen Dynamiken es in einem Land gibt, welche verschiedenen diskriminierenden Faktoren es in einem Land gibt. Dass es verschiedene Religionen, Ethnien, Kulturen, dass wir in einer pluralen Gesellschaft leben. Das muss berücksichtigt werden. Und da wurde sehr deutlich, als dann diese Person dann verteidigt hat, dass dort keine geflüchteten Männer Zugang haben, dass es absolut populistisch ist, nicht nachhaltig ist und nicht berücksichtigt, dass wir in einem Land leben, das vielfältig ist.
Ist das auch das, wo du vielleicht deine eigene Rolle so ein bisschen siehst? Also du bist mittlerweile Mama, du hast in England gelebt, bist in Hamburg groß geworden, bist dahin jetzt zurückgekommen, du bist Muslima, du trägst Kopftuch, auch wenn du sozusagen sagst, darauf möchtest du natürlich nicht reduziert werden. Du hast viele eigene Erfahrungen gemacht, also bist du für dich selbst auch in deinem Rollenverständnis so ein bisschen Abbild dieser Einwanderergesellschaft und sagst, das ist auch der Grund, warum ich versuche, dem eine Stimme zu geben, oder wie siehst du dich selbst?
Natürlich wirkt meine Biografie auch in meine Arbeit mit ein. Und ich glaube, also es ist ja immer so, man sieht gesellschaftliche Ungleichheit und Ungerechtigkeit immer häufig durch eine persönliche Betroffenheit. Und das ist sozusagen wie eine Art Schleier, der sich erhebt. Und dann sieht man plötzlich all die anderen auch Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft.
Ja, es ist wie so ein Ansatzpunkt, an dem man das zum ersten Mal mitbekommt, erlebt und dann sieht, okay, das Problem dahinter ist ein Stück größer.
Genau, man sieht, die Gesellschaft ist nicht rosa-rot. Es gibt viele Probleme in unserer Gesellschaft und dass man anpacken kann und muss. So, und natürlich prägt mich das, aber ich denke, es geht darüber hinaus. Ich denke, meine persönliche Position prägt mich natürlich, aber gleichzeitig muss ich zum Beispiel auch immer wieder reflektieren, dass ich ja an vielen Punkten auch privilegiert bin. Dass ich zum Beispiel den Luxus habe zu sagen, okay gut, mir gefällt es in Deutschland nicht, ich kann jetzt gehen, ich könnte jetzt auch ganz locker in England weiterleben oder auch in den USA. Das wäre für mich natürlich...
eine individuelle Lösung.
Genau, wäre leidvoll und nicht schön, aber ich habe diese Möglichkeiten auszuweichen und dass ich das reflektiere und mich nicht diesem Privilegien hingebe, sondern zum Beispiel, wir sind deshalb bewusst zurückgekommen nach Deutschland, weil wir hier unsere Verantwortung sehen.
Das ist ein Statement.
Ja, das ist ein Statement. Also genauso wie es damals auch eine Art Statement war, dass wir gegangen sind, als Sarrazin sozusagen hier überall bereitwillig empfangen worden ist mit seinen Thesen, ist es jetzt auch ein Statement von uns gewesen, zu sagen, wir kommen zurück. Natürlich hat mitgewirkt, dass wir einen Sohn haben, dass wir nah an der Familie dran sein wollen, aber dass wir jetzt wirklich hier bleiben und unser Leben hier aufbauen wollen, ist ein Statement für Hoffnung, für gemeinsames Miteinander und arbeiten daran, dass wir in einer friedlichen, toleranten Gesellschaft auch zukünftig leben werden.
Kübra Gümüşay hat ein Statement gemacht, ist heute Abend zu Gast in die Radio Wissen eine Stunde Talk. Und dann lass uns gleich abschließend darauf gucken, jenseits der eigenen individuellen Pläne, was wir gesellschaftlich tun können und müssen in nächster Zeit.
Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Die Radio Wissen, eine Stunde Talk, Kübra Gümüşay ist zu Gast. Du hast gerade gesagt, also individuell, es ist ein Statement, dass ihr zurückgekommen seid und das ist auch der Plan, euch hier das Leben jetzt aufzubauen, mit einer eigenen Familie auch. Was gibt es darüber hinaus, das ist einmal auf der eigenen Ebene die Pläne, was müssen wir jetzt als Gesellschaft tun in den nächsten, ich weiß es nicht, Wochen, Monaten, Jahren, was ist aus deiner Sicht das, was wir unbedingt im Blick haben müssen? Also Zivilcourage, aktiv leben, hast du vorhin mal gesagt, was noch?
Wir müssen unsere Sorgen laut äußern. Dass wir uns um unser friedliches Miteinander sorgen. Dass Menschen mit schwarzer Hautfarbe, dass Menschen mit Migrationshintergrund Angst haben vor dem sich jetzt breitmachenden Rassismus. Dass es Menschen gibt in unserem Land, die Angst haben.
Die übrigens, das hast du vor der Sendung schon mal zu mir gesagt, das sind ja auch besorgte Bürger, von denen man ja überall liest gerade.
Genau, das sind genauso besorgte Bürger und vielleicht noch besorgtere Bürger. Das sind Menschen, die rationale Angst haben, die auf der Straße verprügelt werden, die bespuckt werden, die Hate-Mails bekommen und diese ganze Hass mit ihrer großen Wucht persönlich am eigenen Leib spüren. Das sind reale Ängste, das sind keine diffusen Ängste vor. Also das war jetzt übrigens auch eine Sache. Ne? Also das ist sozusagen, zuvor haben Menschen wie ich ja Rassismus immer erlebt und wir haben darüber gesprochen und ein bisschen war immer so ein Blick nach dem Motto, okay, vielleicht bildet ihr euch das ein oder vielleicht...
Ja, du nimmst das so wahr, ne?
Genau, weißt du, vielleicht seid ihr sehr, sehr empfindlich.
Bist auch sensibel, ne?
Genau,
bist ja ein bisschen sensibel.
Genau, vielleicht sind wir einfach Sensibelchen und zu empfindlich. Aber als Pegida auf die Straßen ging, hat sich diese diffuse Wolke plötzlich materialisiert und visualisiert. Und plötzlich war das keine Bewegung im fernen Osten, sondern es war ganz deutlich, dass es mitten in unserer Gesellschaft, dort gibt es Menschen, die diese nicht demokratischen, rassistischen Positionen vertreten und sie sind real und wir können sie jetzt alle sehen und das war so ein bisschen wie bei Sixth Sense, so wo du halt immer diese Geister siehst.
Ich kann sie sehen.
Genau. Und jetzt plötzlich können sie alle sehen.
Heißt das auch für uns Medien, du bist ja auch als Journalistin schon aktiv gewesen und auch immer wieder aktiv, heißt das auch unsere Aufgabe ist es, nicht nur den besorgten Bürgern, die vielleicht AfD wählen, den Sorgen darzustellen, die kritisch zu beleuchten, sondern eben auch die Sorgen der anderen Bürger sehr ernst zu nehmen und denen eine Stimme zu geben?
Genau, und zwar in der gleichen besorgten
Intensität.
Reaktion.
Mhm.
Ja. Also ich muss ja nicht die ganze Zeit Lügenpresse rufen, damit ich gehört werde. Also ich möchte diesen Vorwurf nicht machen. Und dass wir uns an bestimmte gesellschaftliche Normen halten, soll ja nicht, weil wir keine Problemkinder sind, so, ja. Heißt ja nicht, dass wir nicht gehört werden dürfen. Also es kann ja jetzt nicht sein, jetzt um beim Bild der Klasse zu bleiben, ich hatte ja gesagt, dass die AfD die Neuen in der Klasse sind, die rückständigen Fragen aus der vierten Klasse stellen. Weil ich mich melde, kann es ja nicht sein, dass die Lehrerin immer nur denjenigen dran nimmt, der reinschreit.
Ah, heißt das auch so ein bisschen, wir dürfen wieder ein bisschen mehr auf die Schlauen in unserer Gesellschaft hören, auf die Intellektuellen und wieder mehr uns denen zuwenden und mit denen debattieren, um auch einen Schritt weiter zu gehen, als nur dahin zu gehen, wo man sagen kann, komm Leute, das haben wir wirklich tausendmal durchgekaut, das ist erklärt, das machen wir jetzt nicht nochmal.
Unbedingt. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und das war auch etwas, was wir falsch gemacht haben, auch in Köln, also nach der Debatte um Köln. Da haben wir diejenigen zu Wort kommen lassen, die keine Expertise in diesen Bereichen hatten. So Menschen, die sich nicht mit dem Sexualstrafrecht befasst haben oder mit Sexismus und sexualisierter Gewalt befasst haben. Es haben keine Experten gesprochen. Es haben diejenigen gesprochen, die das nur für sich instrumentalisiert haben. Und ich finde,
das
medial
ist natürlich auch eine Debatte, ne? Weil sie dann ein gewisses Niveau nicht erreichen kann.
Genau, genau. Und ich finde, das ist eine unglaublich große journalistische Verantwortung, zu schauen, welche Gesprächspartnerinnen und Partner wählt man. Das ist eine bewusste Wahl, das ist eine politische Wahl. Und Journalismus ist nicht neutral, war nie neutral, wird nie neutral sein. Journalistinnen selber sind es auch nicht. Dieser Situation muss man sich bewusst sein und werden und daraus Schlussfolgerungen ziehen. Und das bedeutet, genau zu reflektieren, in meiner journalistischen Arbeit habe ich eine bestimmte Richtung? Wenn ja, wie kann ich damit umgehen? Heißt es dann zum Beispiel, okay, ich bin komme aus dem Ruhrgebiet, habe aber in einem kleinen Dorf gelebt und kenne persönlich gar keine Menschen mit Migrationshintergrund. Deshalb gibt es in meinen ganzen Reportagen und meinen ganzen Interviews und all den Themen, die ich abarbeite, nie Menschen mit Migrationshintergrund, die als Expertinnen auftreten, sondern immer nur dann vielleicht als Opfer oder als Kriminelle.
Sind nur die Betroffenen.
Genau, genau.
Stereotype.
Das heißt dann, okay, du hast deine gesellschaftliche oder dein Alltag bildet nicht die gesellschaftliche Vielfalt ab. Du bist gezwungen, als journalistisch arbeitende Person das zu reflektieren und dagegen zu arbeiten. Das heißt, auch mal bewusst diese Vielfalt in deiner Arbeit abzubilden. Das sind so kleine Dinge, aber wichtige Dinge, die man tun muss. Denn Journalismus trägt unglaublich große Verantwortung. Denn wir vermitteln darüber mediale Bilder von bestimmten Gruppen. Und es ist ja so, dass große Teile der Bevölkerung ihre Bilder von Schwarzen oder Menschen mit Migrationshintergrund oder Muslimen rein über die Medien beziehen. Das heißt, rein über die Berichterstattung, über die Medien erfahren sie, wie diese Muslime zum Beispiel sind, in Anführungszeichen. Und wenn das immer nur Terror, immer nur Gewalt, immer nur Ehrenmorde, immer nur Sexismus ist, dann denken sie, alle Muslime sind potenziell jeden Moment explosionsmächtige Menschen, die wahrscheinlich auch gleich über unsere Frauen herfallen werden, wenn sie es nicht bereits getan haben. So,
das ist wichtig, ja.
Genau.
Ja.
Und das ist eine. Und das Zweite, was ich immer wieder auch jetzt merke, ist, also Frauen mit Kopftuch, Frauen wie ich, werden entweder als Opfer wahrgenommen oder als potenzielle Handlanger der Männer, die dem Sexismus sozusagen dienen.
Ach stimmt, das muss ich noch fragen, ob du nicht eigentlich hier die Agenda deines Mannes vertrittst.
Genau, genau. Also eigentlich sitzt mein Mann jetzt hinter mir und spricht mir ins Ohr, was ich zu sagen habe. Das kann nicht sein. Es kann wirklich nicht sein, dass muslimische Kopftuch tragenden Frauen mit so großer entweder Argwohn oder Mitleid getreten wird, dass unsere Stimmen unsichtbar gemacht werden. Wir dürfen nur, wenn wir sprechen dürfen, dann sprechen wir nur über den Islam oder Migration oder Themen, irgendwie, die damit zu tun haben. Aber als denkende, intellektuelle Wesen werden wir nicht wahrgenommen. Und übrigens, ich habe jetzt letztens einen Vortrag genau dazu gehalten und danach kamen zwei Personen zu mir. Einmal eine Freundin, die im Rollstuhl sitzt und einmal eine Frau, die aus Pakistan stammt. Und beide meinten, dass sie exakt das Gleiche erleben. Dass sie exakt das Gleiche erleben, dass sie nicht als intellektuelle Wesen wahrgenommen werden, dass sie nur bei der einen über ihre Hautfarbe, bei der anderen über ihre Behinderung wahrgenommen werden. Und,
also sehr eindimensional auch.
Sehr eindimensional und wir erlauben diesen Frauen nicht in ihrer intellektuellen
Ganzheit
wahrgenommen zu werden. Und das ist wirklich etwas, was einen im Alltag prägt. Denn ständig und überall nicht nur beweisen zu müssen, dass man Deutsch sprechen kann, sondern dass man beweisen muss, dass man überhaupt sprechen kann.
Du sprichst aber gut Deutsch, ne?
Genau, aber das ist ja schon der nächste Schritt. Der Schritt davor ist, dass man überhaupt spricht, dass man überhaupt eigene Gedanken hat, dass man ein eigenes Intellekt hat. Selbst diese Selbstverständlichkeiten muss man beweisen. Man muss so Selbstverständlichkeiten beweisen, wie dass man ein toleranter, offener, demokratischer Mensch ist. Also der Startpunkt ist nicht -10, sondern -100. Man muss Selbstverständlichkeiten beweisen und eine Szene, die mich sehr berührt hat, ist, ich habe jetzt angefangen, so ein bisschen Geschichten aufzusammeln von der älteren Generation, der ersten Generation muslimischer Frauen hier in Deutschland. Und eine, die ist so relativ spät nach Deutschland gekommen, ist aber eine sehr, sehr kluge, so scharfsinnige Frau. Und sie hat davon erzählt, wie sie im Krankenhaus war. Und zwar gibt es in Hamburg nämlich so viele Kinder aus Afghanistan, die hier eingeflogen werden für Herzoperationen und dann wieder zurückfliegen. Mhm. Und da gibt es halt Pflegefamilien. Und sie war halt eine, sie war Pflegemutter sozusagen für eines dieser Kinder. Und der Oberarzt kam rein in das Krankenzimmer für ihr Pflegekind und da war gleichzeitig eine andere Familie in dem Zimmer. Und der Arzt hat nur mit dieser anderen Familie gesprochen und sie vollkommen übersehen. Und sie hat dann erzählt, wie sie mit dem wenigen Deutsch, das sie spricht, versucht hat, darauf zu reagieren. Sie hat nach Worten gerungen und dann hat sie ihn angeschaut und gesagt, ich bin unsichtbar.
Deswegen auch sichtbar werden, bleiben, die Sorge laut äußern, aktiv werden und ein bisschen mehr auf die Schlauen hören. Kübra Gümüşay war heute Abend zu Gast in die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Und wenn ihr nochmal hören und nochmal hinsehen wollt, dann könnt ihr das im Podcast. Und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Präger. Ciao.
Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr.